Click and Rush and Fums, Episode Nummer 32. Wir sind kurz vor dem Saisonende jetzt, also doch. Ich bin Ed Uli Hebel.
Und ich bin Ed Joachim Hebel.
Ohne weitere Umschweife rein, weil wir haben eine ganze Menge heute zu tun und es kommt immer noch viel mehr jetzt mit dazu. Einige Entscheidungen, einige Meldungen und ich glaube, das ist sinnvoll, auch mal chronologisch so zu beginnen. Und fangen wir doch mal am Tag der Aufnahme an. Am Montag nämlich nehmen wir auf, weil wir beide noch eine Menge zu tun haben jetzt in der letzten oder in den letzten Saisonwochen, so muss man es richtig sagen. Und am heutigen Montag ist klar geworden, was wir ja schon mal in Episode 11 ganz kurz angeschnitten hatten, nämlich Jude Bellinghams Wechsel von Birmingham City zu Borussia Dortmund ist perfekt. Er wurde im Beatles-Stil begrüßt. Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz einen abschließenden Gedanke zum aufkommenden Kapitel Bellingham bei Dortmund verlieren.
Ja, also ich glaube, das passt. Ich weiß nicht, wie Faust aufs Auge, sagt man immer so schön. Ich glaube, dass also zum Beispiel englische Spieler wie Jadon Sancho haben ja bewiesen, dass es bei Dortmund funktionieren kann. Ich glaube, das soll auch die Blaupause sein. Er meinte ja auch zum Beispiel, er freut sich jetzt endlich im schönsten Stadion der Welt spielen zu dürfen oder in einem der schönsten Stadien der Welt. Schön sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, es ist sicherlich eines der aufregendsten und der emotionalsten Stadien der Welt. Da, glaube ich, gehe ich mit. Ja, und vielleicht hat es sogar noch den Effekt, dass Jadon Sancho bleibt. Was man jetzt so liest, ist ja so gut wie fix bei United. Also zumindest sehr fortgeschritten. Ja, aber immerhin, glaube ich, gibt es da eine größere Chance, weil es könnte schon funktionieren. Insgesamt passt das. Ist, glaube ich, für Dortmund absolut sinnvoll und ein logischer Schritt und auch eine logische Weiterverfolgung der Ziele, die sie haben. Und dementsprechend auch für ihn logischerweise ein guter Schritt.
Ich habe es schon auch so getwittert, er ist jetzt der teuerste 17-Jährige der Welt. Das ist, glaube ich, auch jetzt nur eine logische Konsequenz in seiner Entwicklung, die wirklich stetig vorangegangen ist. Mit 13 in England so 15 debütiert, dann mit 16 jüngster Spieler überhaupt bei den Blues geworden. Inzwischen echt Leistungsträger, 40 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen ist die aktuelle Statistik aus der Championship, war so einer der wenigen Lichtblicke und das ist ja dann doch wieder erstaunlich auch zu erwähnen, dass ein so junger Spieler in einem so instabilen Umfeld sich so stabil hat entwickeln können. Das spricht ganz klar für seine Qualität. Ich bin jetzt des Öfteren auch nochmal gefragt worden, weil ich glaube, jetzt beschäftigen sich Dortmund-Fans sicherlich auch nochmal mehr mit ihm, was er für ein Typ ist. Auch das haben wir ja schon mal ganz kurz eingeschätzt. Im Moment spielt er noch zumeist wenigstens auf dem Flügel, zieht aber ganz gern nach innen. Wir haben auch in Episode Nummer 11 schon mal gesagt, wir sehen ihn beide eher dann im Zentrum. Es wurde immer wieder von Box to Box gesprochen. Auch das haben wir schon so eingeschätzt. Ich glaube, dafür ist er spielerisch zu intelligent und zu gut, als dass man ihn in Anführungszeichen mit so einer Position und der extremen Laufarbeit verschwendet, sondern das ist, man kann sich es, glaube ich, ganz gut vorstellen, hochgerechnet eine Art Dele Alli, weil er eben unheimlich guten Fußball-IQ hat, der schon sehr, sehr schnell mitdenkt, also sehr ordentliche Vororientierung hat, gute Ballführung, enge Ballführung, verliert ganz, ganz wenig Bälle. Ist, glaube ich, auch jemand, den man zwar aber auch defensiv dann ganz gut brauchen kann, weil er körperlich, glaube ich, besser ist, als er aussieht. Also schon recht physisch, das hat der Michael Zorc auch nochmal so hervorgehoben. Und einer, der wirklich ganz gerne und viel arbeitet, auch Bälle erobert, da ist er auch in der Championship tatsächlich durchaus gehobener Durchschnitt, will ich mal sagen. Und ja, ich glaube, da nochmal ein großes Kompliment auch an Pep Clotet und Birmingham, die haben den wirklich so gut behandelt, wie du einen so jungen Mann mit einem derartigen Hype behandeln kannst, ihn entsprechend entwickelt.
40 glaub, Spiele.
Er hat, wie gerade schon gesagt, 40, 4 und 2 ist die Statistik. Ich glaube, er selber hat auch gezeigt, dass er in der Lage ist, als Typ so gut zu sein, dass er das, was er jetzt im Moment als Potenzial verspricht, wirklich auch zu maximieren zu können. Und das hast du ja schon gesagt, damit ist er in Dortmund, glaube ich, in allerbesten Händen.
Ja, absolut. Also ich glaube, das passt einfach. Wie gesagt, 40 Spiele ist echt irre für so einen jungen Mann. Das heißt natürlich auch, dass er wichtig ist schon in seinem Alter. Und wenn man das öfter mal sieht, dann auch bei Premier League Clubs, die haben auch große Talente, lassen die nicht spielen, sondern wechseln die ab und zu mal ein oder geben denen erst ein halbes Jahr Zeit, um überhaupt irgendwie reinzukommen und verleihen dann, wie auch immer. Er ist natürlich klar auch in einem Umfeld, wo sie vielleicht auch Spieler brauchen, weil dem das Geld nicht da ist, um irgendwie groß wieder verpflichten zu können oder zu, in der Vergangenheit. Und dementsprechend, ja, hat es da gepasst und man muss echt mal überlegen. Also die Ablösung ist dreimal so hoch wie die von Jadon Sancho damals. Zeigt auch, was der Markt gemacht hat. Zeigt auch, dass das mit Corona kompletter Quatsch ist. Also diese Diskussion können wir uns also auch ad acta legen. Und zeigt natürlich auch, was er für ein Talent ist und wie begehrt er ist am Ende. Und deswegen absolut klasse Transfer von Borussia Dortmund, muss man wirklich sagen. Ja. Wenn man, ich glaube, mal liest, ich glaube, wer Borussia Dortmund jetzt alles beneidet, ich glaube, das ist die ganze Premier League, wo jeder versucht hat, wahrscheinlich nochmal irgendwie ranzugehen und da hätte der ein oder andere vielleicht eine Idee gehabt, wie, was sie mit dem machen können. Und mit Sicherheit jedem hätte der weitergeholfen und jeder hätte den gerne im Kader. Borussia Dortmund setzt sich am Ende durch und gegen all die Großen und all ihre großen Verlockungen auf der Insel, da muss man immer noch einschätzen, eigentlich ist der Insulaner jemand, der auch ganz gerne auf der Insel bleibt, also zumindest sehr, sehr inselbezogen ist. Das heißt, der Engländer schaut eigentlich wenig über den Teich hinaus und dann sich trotzdem durchzusetzen, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Da hat jemand wirklich gute Arbeit geleistet, Borussia Dortmund, und vielleicht auch gute Vorarbeit mit dem Transfer Jadon Sancho, der aber funktioniert hat und der hat sich rumgesprochen.
Mir hat heute schon jemand in die Twitter-Timeline klug geschissen, das mache ich jetzt natürlich auch, sind niemals die ganze Premier League, ist es nur die halbe maximal.
Das also ich glaube, dass wenn du, frag mal Watford, frag mal Aston Villa, ob die den nehmen würden, also da brauchen wir bitte nicht drüber diskutieren.
Natürlich wird Timișoara jetzt auch in Europa, darum ging es ja, nicht mehr die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, weil also kannst du ja sparen den Anruf und du kannst ja nicht mal seinen linken Schuh bezahlen, aber selbstverständlich hat jeder, und das ist ja, da muss man nochmal Dortmund das große Kompliment machen. Am erstens Anfang haben sie sich den Ruf erarbeitet und zweitens haben sie natürlich früh genug ganz sicher das Camp Bellingham kontaktiert, damit sie diesen Deal jetzt so haben eintüten können, bevor eben dann die Uniteds und die Chelseas und die Cities und wie sie alle heißen nochmal dazugekommen sind und mit Geld haben überzeugen können.
Mit Gelb auch.
Also sie haben mit Gelb überzeugt. Und deswegen, also großes Kompliment an Dortmund. Das ist mal wieder, und das ist ja tatsächlich im Moment die monetäre Daseinsberechtigung Dortmunds. Sie haben mal wieder einen klugen Transfer gemacht, der auch, so viel wage ich jetzt mal zu prognostizieren, funktionieren wird. Er hat mit Favre einen Trainer. Also für ihn ist es ein super Zwischenschritt zu ganz sicher höherem. Ein Trainer, der ihn taktisch weiterentwickeln wird, der sicherlich auch ihm zwar Chancen geben wird, das haben wir ja schon jetzt auch gelernt bei Reina und so, dass da der Leumund über Favre vielleicht nicht ganz richtig ist, der ihn aber auch in die Pflicht nehmen wird und sicherlich keinerlei Boni geltend machen wird, ob seine Ablösesumme und so weiter. Das müssen wir vielleicht noch klären. Der wird jetzt bei Dortmund natürlich nicht sofortiger Stammspieler werden, aber das ist schon einer, der, ich kann mir vorstellen, von Beginn an wirklich im Profikader mit dabei ist, also nicht mehr irgendwie U23.
Oder so. Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass er gleich Stammspieler wird, aber ich glaube schon, dass er Einsätze bekommen wird, auf jeden Fall. Also so diesen, vielleicht geht ja zum Beispiel so ein Modahut oder sowas, ja, und dann nimmt er den Status ein, zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Aber das wäre ja wirklich verschwendet, den jetzt noch irgendwie in die zweite Mannschaft zu stecken. Also ich glaube, dass der schon seine Rolle bekommen wird. Natürlich dann langsam aber sicher aufgebaut, so wie es bei Jadon Sancho ja auch der Fall war. Aber, und das ist ja immer das Gute, so ein junger Spieler, zum Beispiel, stell ihn neben Delaney oder stell ihn neben Witzel, das fällt wahrscheinlich überhaupt nicht auf, weil alles das, was er noch nicht hat, haben die und sehen die voraus und nehmen das dann mit und nehmen es ihm ab. Ich glaube, dass das sogar funktionieren kann. Also das ist ein sehr, sehr gutes Mittelfeld, um für so einen jungen Spieler da reinzuwachsen. Die Erwartungshaltung ist jetzt nicht so krank wie bei Bayern München, wo alle durchdrehen würden und sagen würden, der muss sofort 13 Tore schießen in den ersten zwei Spielen. Trotzdem aber ein schon ambitioniertes Umfeld und deswegen, ich finde den Wechsel super, also das muss man wirklich sagen. Borussia Dortmund, allerhöchsten Respekt. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, Stand jetzt, ja, haben die Jadon Sancho und Jude Bellingham im Kader. Das ist irre. Ja, und wenn man dann noch sagt, dass die Haaland auch noch im Kader haben.
Und Reina.
Und dann hinten auch noch, also das ist schon wirklich alles Akanji, Zagadou, wie sie alle heißen. Also das ist jung, das ist dynamisch. Du hast den Meunier auch noch ablösefrei bekommen. Respekt. Also dieser, was Dortmund momentan macht, ist wirklich aller Ehren wert. Ob es dann für Bayern ist, reicht, ist eine andere Diskussion. Aber auf dem Niveau so zu agieren auf dem Transfermarkt, wie Borussia Dortmund es tut, wirklich Respekt. Vor allem, und das ist das, was eben zum Beispiel vor 10 Jahren mal Werder Bremen ausgezeichnet hat, Spieler zu holen, mit Potenzial, wo du genau weißt, die sind in 2 Jahren das Doppelte wert. Ja, das, was du mit Immobilien momentan machen solltest, ist genau das, was die mit Fußballern machen. Sie kaufen einen, von dem sie genau wissen, okay, 30 Millionen oder 23, was offiziell genannt wird, das ist die Summe, die wir bezahlen. Und wir wissen ganz genau, in 2 Jahren ist der das Doppelte wert. Und dann ist Manchester United so gallig auf denen, dass die uns das auf den Tisch legen, ohne mit der Wimper zu zucken oder zu fragen. Und dann hast du wieder mal eigentlich Mehrwert geschaffen. Das machen die Jahr für Jahr. Ein Haaland, wenn man sich das mal überlegt, der hat sich innerhalb von einer Rückrunde, hat sich der Marktwert wahrscheinlich verdreifacht. Und das ist einfach nur völlig irre. Genauso muss man es machen. Genauso macht es Borussia Dortmund. Das, was Werder Bremen eben mal geschafft hat mit den Arnautovic und mit den Marines, was sie machen wollten, was dann eben nicht funktioniert hat. Und da plötzlich, wenn man mal zurückrechnet, genau da hat die Negativentwicklung bei Werder Bremen angefangen. Nämlich in dem Moment, wo sie das nicht mehr verkaufen konnten, wo sie diese Erlöse nicht mehr erzielen konnten, wo sie dann nicht neu investieren konnten, sondern eben seither sind ihnen auf dem Transfermarkt die Hände gebunden. Seither geht es nicht mehr, das macht Dortmund perfekt. Respekt und ja, wie gesagt, die Talente, ich glaube, wenn du Fußballmanager oder FIFA spielst, ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder im Kader.
Also bitte nicht den Fehler machen, ich habe den jetzt als sehr kompletten Spieler genannt und beschrieben. Der ist 16, das ist natürlich alles gemessen an seinem Alter. Wir sind hier nicht bei FIFA 20, obwohl da ist er, glaube ich, im Kader-Update immer noch nicht mit dabei.
Bellingham. Nein, leider. Joachim Hebel hat bereits nachgeschaut.
Einem guten Monat, glaube ich, ist er jetzt 17, ne? Glaube ich.
Ja.
Also nicht mehr 16.
Seit dem 29.06.
Ja, okay, noch nicht mal dann. Also dann ist er gar nicht mehr 16, sondern 17. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Nee, also gebt ihm bitte, ich würde auch gerne 2 Saisons einräumen, bis er wirklich auch sich akklimatisiert. So, neue Sprache. Der ist mit 7 zu Birmingham City gekommen. Der logischerweise wird ein wenig brauchen, der wird das so ziemlich das erste Mal alleine wohnen, was ja theoretisch noch gar nicht machbar sein darf. Da bin ich auch nochmal gespannt, was dann noch an Berichterstattung nachkommt. Und der wird sich erstmal akklimatisieren müssen, aber Glückwunsch Borussia Dortmund. Den Fußballspieler, den sie bekommen haben, das ist ein richtig guter.
Vor allem, den will jeder. Und ich dachte jetzt eher, du würdest so ein bisschen Hetze fordern, dass alle Leute EA Sports anschreiben sollen, dass Bellingham ins Update muss.
Ja, das kann ja nicht schaden.
Schreibt EA Sports an. Wir brauchen Bellingham bei FIFA im Update. Vielen Dank.
Und damit wechseln wir in die Premier League. Auch da müssen wir, glaube ich, als allererstes eine Meldung abhandeln, die uns dann direkt auch ins Thema führen wird. Etwas überraschend, aber gleichzeitig auch wieder überhaupt nicht überraschend, hat Watford nochmal reagiert auf der Trainerposition und das zum 3. Mal. Also sie haben jetzt dann das 4. Gespann an der Seitenlinie. Nigel Pearson ist tatsächlich nicht mehr Manager bei den Hornets. Und also, ich weiß auch nicht so recht.
12 Trainer in den letzten 5 Jahren. Es wird am nächsten Spieltag der 5. Trainer in dieser Saison auf der Bank sitzen. Javi Gracia, Kike Sanchez-Flores, dann natürlich Hayden Mullins und Nigel Pearson. Jetzt dann der 5. Ich tippe mal, dass wahrscheinlich wieder Hayden Mullins sein wird.
Hayden Mullins ist schon bestätigt, gemeinsam
mit Graham Stockdale. Okay, also das heißt, dann haben wir insgesamt natürlich das 5. Gespann dann am Ende oder in 5 Varianten. Es ist vollkommen wahnsinnig. Also was die da machen, ist wirklich vollkommen krank. 2012 hat die Pozzo-Familie übernommen. Jetzt das 14. Mal den Trainer gewechselt. Das ist, also Leute, also das kann nicht deren Ernst sein. Ich kann verstehen, das habe ich gestern auch getwittert, du bist in einer Situation, in der du willst, dass nochmal alles rausgeholt wird. Die Pozzos scheinen, das ist jetzt keine große Erkenntnis, zu glauben, ein Trainerwechsel bringt etwas. Scheinbar. Offensichtlich. Und dann, dass du es nochmal versuchst, ist vielleicht eine Idee. Wir haben ja schon mal drüber nachgedacht, dass es kann sein, dass wenn es nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite, der Fakt, dass sie überhaupt noch ein klein wenig Strom in ihrem kleinen Bunker haben, der liegt nur alleine an dem Elektriker Nigel Pearson. Und zwar an sonst niemand anderem. Niemand anderem. Denn die waren quasi weg. Es haben 2 Trainer versucht, die haben nichts hinbekommen. Und dann plötzlich kommt Nigel Pearson, hat da Ruhe reingebracht, muss man wirklich sagen, sehr engagiert rangegangen. Er hat versucht, die Offensive und die Defensive zu balancieren, was eh schon schwierig machbar war. Und dann plötzlich so eine Geschichte, also das ist wirklich Wahnsinn. Unter Gracia war die Defensive das große Problem und der Kike Sanchez-Forest dann die Offensive. Das hat er beides so einigermaßen angepasst. Ja, das war zuletzt nicht gut. Ich habe das letzte Watford-Spiel ja dann kommentiert gegen West Ham. Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Da war überhaupt nichts drin. Er kriegt es kurioserweise immerhin die zweite Halbzeit richtig oder zweite Hälfte immer richtig gut zu bestreiten zu lassen. Das Problem ist, dass meistens in dem Moment sie schon im Rückstand sind und dann hinterherlaufen. Das ist dann meistens wirklich dann das Negative daran. Er müsste die erste Hälfte ein bisschen stabiler gestalten. Das kriegt er momentan nicht hin. Fakt ist, Also es ist einfach wild, ja. Und haben eine ganz gute Ausgangssituation, haben noch 3 Punkte Vorsprung auf jeweils Bournemouth und Aston Villa. Ja, es ist im Endeffekt noch nichts vorbei. Ganz im Gegenteil, sie stehen über dem Strich. Jetzt mal ganz ehrlich, die dann gebe ich gar nicht weiter. Hättest du überhaupt erwartet, dass die jemals in dieser Saison nochmal über dem Strich stehen würden?
Nee, genau das ist ja der Punkt. Du hast Nigel Pearson 14.12. nochmal verpflichtet, um ihm die Aufgabe ganz klar zu stellen, komm irgendwie über den Strich. Watford war abgeschlagen und fast schon totgesungen, zu Recht. Und was hat er gemacht? Er steht über dem Strich und jetzt entlässt ihn 2 Spiele Verschluss. Es ist nicht zu erklären. Also wir haben ja gelernt bei den Pozzos, es geht aus irgendwelchen Gründen nicht immer nur um die Punkte. Aber in dieser Situation muss es doch nur um die Punkte gehen. Und du kannst ja jetzt nicht an der Art und Weise rumdoktern. Und jetzt, also wenn du am Saisonende gesagt hättest, danke Nigel Pearson, du hast hier den Feuerwehrjob erledigt. Und jetzt müssen wir uns wieder zurück in die Zukunft begeben, gewissermaßen. Dann ist das okay für mich. Dann hätte ich auch gesagt, das ist ein furchtbar undankbarer Haufen. Und es ist völlig verblödet, dass man nicht mal irgendwann eine gewisse Stabilität reinbekommt, die man ja so dringend braucht. Aber stattdessen destabilisierst du die ganze Zeit. Aber jetzt, 2 Spiele vor Schluss, noch dazu, das Konstrukt mit Hayden Mullins hat jetzt auch nicht so überragend gut funktioniert.
Ja, das Witzigste ist, ich habe vor dem Spiel, ich habe das ja wie gesagt kommentiert gegen West Ham, ich habe vor dem Spiel noch aufgeschrieben, das war die letzte Meldung vor dem Spiel, dass eine Einigung ansteht zwischen Nigel Pearson und dem FC Watford für die kommende Saison. Also er hat nur einen Vertrag gehabt für diese Saison. Dann hieß es ist die Einigung steht aus. Sie haben sich eigentlich momentan schon geeinigt und er wird es unterschreiben, den Vertrag, und einen Tag später schmeißt du ihn raus. Es ist wirklich vollkommen Wahnsinn. Ich meine, klar, das sah echt nicht gut aus. Sie haben ja wirklich gut begonnen, das muss man ja echt sagen. Sie haben wirklich einen guten Anfang hingelegt unter Pearson. 6 Spiele ohne Niederlage zwischendrin, 4 Siege, 2 Remis. Das ist okay. 13 Punkte aus den ersten 6 Spielen, alles okay. Dann nur eins der letzten 11 Spiele gewonnen. Und jetzt aber davor, vor diesem West Ham-Spiel, wieder 2 Spiele gewonnen am Stück. 2 Spiele gewonnen. Das ist im Abstiegskampf Gold wert. Und dann bist du über dem Punkt und über dem Strich. Und natürlich spielst du gegen West Ham schwach. Und natürlich, die hatten einfach einen guten Tag. Das sind 2 Bälle in der ersten Hälfte, innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, waren die ersten Tore, sind reingefallen. Dass du dann moralisch am Ende bist in einer Mannschaft, die sowieso schon unten drin steckt, das ist doch absolut logisch. Da tut jeder Nackenschlag doppelt weh, weil du da hinten schon Hornhaut hast und dann diese Wunde wieder aufklafft. Das ist doch logisch. Und in dem Moment bist du halt raus aus diesem Spiel. Okay, kommst in der zweiten Hälfte zurück, arbeitest dich ran, versuchst es, bist sogar irgendwo in der Nähe und dann gehst du halt trotzdem als Verlierer raus, weil 3 Tore, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Spiele habt ihr gesehen, wo jemand 3 Tore aufholt? Nicht so viele. Und dann schmeißt du ihn am nächsten Tag raus. Also ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn du das jetzt irgendein wilder Typ wäre, der da draußen nur Scheiße bauen würde, der irgendwie der Nigel Pearson von vor 5-6 Jahren gewesen wäre. Dann hätte ich gesagt, okay, den kannst du auch da nicht hinstellen, das ist irgendwie cool. Aber der ist so ruhig, der ist so gelassen, der ist trotzdem sehr, sehr engagiert, der wirkt sehr entschlossen, sehr fokussiert, spricht klar, spricht gut. Die Spieler haben das auch verstanden, was er von ihm will. Und jetzt mal ehrlich, was sagt man denn immer? Erreicht ein Trainer die Mannschaft, ja oder nein? Nein, scheinbar in der ersten Hälfte nicht, okay. Aber er kriegt es jedes Mal wieder hin, die zur Halbzeit zu packen und zu sagen, Jungs, reißt euch zusammen. Und sie funktionieren nach der Halbzeit immer. Das heißt, da muss ein Effekt da sein. Und die scheinen auch weit fitter zu sein als noch in der ersten in der Hinrunde, denn sonst könnten sie die zweite Hälfte nicht begehen. Denn das hat ja genau gefehlt, dass dieser lasche Haufen in der ersten Saisonhälfte quasi auch mal Gegentore kassiert hat. Logisch, wenn du da unten steckst, kassierst du Gegentore. Aber sie haben sich niemals wieder aufrappeln können. Das können sie jetzt scheinbar. Nur fehlt halt manchmal die Klasse. Der spielt, wenn man ehrlich ist, mit einer 13er-14er Rotation. Es sind immer dieselben. Da kommt mal ein Cathcart rein, okay, in der Innenverteidigung, da kommt mal ein Cleverly rein. Und im Endeffekt muss er jetzt auf Danny Welbeck setzen, weil Deulofeu verletzt ist. Und ansonsten spielen alle gleich. Also es sind immer dieselben, die spielen. Und dann Etienne Capoue hat gefehlt. Der Abräumer, der beste Spieler der Saison, der fehlt gegen West Ham. Das hat man an allen Ecken und Enden gemerkt. Ja, und was ist das Thema? Am Ende des Tages schmeißt du ihn raus. Also ich kann es nie nachvollziehen. Also ich weiß es nicht, was die sehen, was diese Mannschaft müsste. Am Vor der Saison ja mal gesagt, sie würden ganz gern Best of the Rest werden. Also klar, letzte Saison Rang 11 und FA Cup Finale, alles gut. Dann haben sie gedacht, sie können den nächsten Schritt gehen, haben das aber auf dem Transfermarkt nicht so dargestellt, wie sich das hätte vorstellen oder wie sie das hätte darstellen müssen, damit das drin ist. Dementsprechend, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, auch mit den Leistungen, also klar, Doucouré letzte Saison super, Kabasil letzte Saison super, alles klar, kann man drüber diskutieren. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie die aktuell spielen, dann spielen sie halt auch wie ein Absteiger, das muss man, oder zumindest ein Team, das unten drin steckt. Aber jetzt mal ehrlich, die bleiben trotzdem eine drin. Weil Bournemouth wird nicht gewinnen gegen Everton, bin ich mir ziemlich sicher. Das müssen sie. Und Aston Villa hat Arsenal und Manchester City noch vor sich. Wahrscheinlich bleiben die mit viel Glück drin und du schmeißt ihn raus, einfach nur sinnloserweise, weil du jetzt wieder mal denkst, oh mein Gott, mir schwillt irgendwas. Also ich werde es nicht verstehen.
Ja, das ist, glaube ich, einfach nur wieder dieser Impuls. Und was wir jetzt gelernt haben, ist Watford ist immer noch Watford. Dieser Gracia-Vertrag und die, die überdurchschnittlich lange Amtszeit geht nicht einher mit der Halbwertszeit, die ein Watford-Manager in der Regel hat. Die Potsos bleiben die Potsos, Watford bleibt Watford. Das heißt im Grunde genommen, also mein, klar, jetzt hat er 6 Monate gehabt, 25 Punkte aus 20 Spielen. Insgesamt zum Beispiel mehr als Leicester, als Newcastle, als West Ham und noch 5 andere Teams weiter. Also es gibt, gelinde gesagt, einfach keinen erklärbaren Grund in der Art und Weise. Darüber kann man reden, das sollte man aber ehrlicherweise nicht 2 Tage vor dem Ende machen und vor allen Dingen nicht, wenn du in dieser Situation steckst. Wären sie jetzt gesichert und man hätte es gemacht.
Ja, genau. Dann geschenkt. Kannst du sagen, okay,
jetzt ist es
wir, haben, wir haben andere Vorstellungen, wir brauchen einen größeren Namen, wir brauchen, was wir alle schon gehört haben in der Premier League auch. Dann okay, aber jetzt kurz vor Schluss nochmal zu wechseln, indem alles eigentlich eingespielt ist und du ja sowieso, das sagen die Trainer ja sowieso immer, du hast ja gar keine Zeit mehr. Wenn man sich das mal überlegt, was habe ich letztes Mal alles gelesen, 64 Stunden zwischen 2 Spielen teilweise und so weiter. Wie willst du dich denn da vorbereiten? Wenn man die Reisestrapazen noch mit einkalkuliert, wann kommst du zurück? Pressekonferenzen, wann bist du im Hotel, wann bist du wieder zu Hause, wann bist du wieder auf dem Trainingsplatz, wann fängst du an, eine Mannschaftsbesprechung zu machen, wann gehst du wieder auf Reisen? Du hast eh keine Zeit. Du hast keine Zeit. Und dann willst du einen neuen Trainer installieren. Da geht es ja wirklich nur ums gute Gefühl. Nur darum, in der Hoffnung, dass Hayden Mullins jetzt ein paar Bäuche streichelt. Darum geht's.
Ja, also das soweit, den Abstiegskampf hast du ja schon mal ganz kurz angesprochen. Unheimlich schwieriges Restprogramm für Villa. Bournemouth hat einfach aus einer aktuell gar nicht so schlimmen Situation, also wenn man jetzt mal die jüngsten Monate zugrunde legt, trotzdem nicht wirklich was rausziehen können. Und Watford hat ja ebenfalls noch ein ganz schwieriges Restprogramm. Das ist ja auch immer wieder gesagt worden, aber zu diesem Zeitpunkt halt eigentlich in einer ganz guten Ausgangslage.
Ja.
Das soweit. Lass uns einmal überleiten, ganz kurz zur Vergabe der Champions League Plätze. Da haben wir auch schon mehrfach, müssen wir jetzt auch nicht wieder aufgreifen, dient aber als Überleitung, gesagt, dass wir denken, Leicester fliegt noch raus und Chelsea und United werden dann eventuell 3 und 4 unter sich ausmachen. Die beiden haben sich im Halbfinale des FA Cup getroffen, wie auch einen Tag zuvor Arsenal und Manchester City. Ich weiß nicht, ob es City, das Heimrecht hatte, weiß ich gar nicht mehr. In jedem Fall haben wir ein Finale, und das ist dann schon irgendwie ein bisschen erstaunlich, aus Arsenal und Chelsea und nicht etwa ein Manchester Derby, also All London sozusagen, dann am 1. August im FA Cup Finale. Der erste Tag war sehr überraschend und trotzdem irgendwie auch gar nicht so sehr, weil man sieht, dass bei Arsenal, das haben wir auch vor 2 Episoden, glaube ich, mal besprochen, sich was entwickelt und jetzt haben sie tatsächlich die erste Viertelstunde überstanden und ein sehr sauberes Defensivkonzept sogar auch hingelegt gegen Manchester City, die damit, glaube ich, jetzt können wir langsam so weit gehen. Also okay, Champions League mag noch einiges retten, aber insgesamt nicht zufrieden sein dürften mit der Saison.
Nein, also klar, du hast immerhin 2 Titel geholt, die ersten 2, die zur Ausschreibung standen, mit dem Community Shield und mit dem EFL Cup. Okay, der Rest ist natürlich nicht in Ordnung. Fälschlicherweise hat es ja geheißen, sie können nichts mehr gewinnen. Stimmt nicht, die hätten den FA Cup noch gewinnen können und sie können nach wie vor die Champions League noch gewinnen. Ja? Und wenn sie das gewinnen, glaube ich, dann diskutiert keiner mehr über irgendetwas, weil dann ist alles wurscht am Ende des Tages. Was ja zum Beispiel, wenn man mal ehrlich ist, letzte Saison bei Liverpool so war. Da haben auch alle gesagt, ja, okay, Meisterschaft nicht gewonnen, große Enttäuschung, dann wären sie Champions League-Sieger. Und dann plötzlich haben alle gesagt, das war die Saison ever. Die natürlich jetzt nochmal getoppt worden ist, okay, aber ich glaube, so eine Champions League-Sieg könnte einiges kaschieren. So wie ich Pep Guardiola kenne, wahrscheinlich ist das jetzt absoluter Oberfokus. Der Rest ist ihm wahrscheinlich jetzt denkbar alles wurscht, ist ja klar,
logisch. Ah, vorher denkt wahrscheinlich auch schon so. Er ist dermaßen manisch bezüglich der Champions League.
Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also 71% Ballbesitz, 16-4 Torschüsse. Ja, okay, es kam nur einer drauf aufs Tor, also Arsenal ist gut verteidigt. Aber also wenn man auch mal da ehrlich ist, mit Fußball hat das jetzt auch wenig zu tun. Das war dann einfach.
Ich finde doch. Also, schon klar. Also da reden wir über Spielanteile sozusagen. Aber Arsenal hat einen Plan geschmiedet.
Das auf jeden Fall.
Arteta hat quasi
das auf jeden Fall.
Gegen seinen ehemaligen Lehrmeister das gemacht, was er machen musste. Und das ist das, was mir so gefällt an Arsenal. die passen sich auf unter ihren Prinzipien
super gut an. Selbes Jahr bei Liverpool, gegen Liverpool. Das waren zwei Spiele, in denen sie im Schnitt 70% Ballbesitz hatten, der Gegner hatte, die hatten 30% Ballbesitz, hatten gegen Liverpool drei Schüsse insgesamt, gewinnt das Spiel 2-1, keiner weiß wieso und dasselbe nochmal. Also vielleicht ist das neue Arsenal, das kann auch sein. Ich glaube, Arsene Wenger würde mit Sicherheit, der ja mal, ich weiß nicht, wer die Geschichte noch kennt, FA Cup Finale gegen Manchester United gewonnen. Er sitzt da und hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Dann fragt der Journalist, was ist denn los? So wollen wir eigentlich nicht gewinnen. Das ist Arsene Wenger gewesen. Ich glaube, das ist jetzt ein neues Arsenal. Daran muss sich der ein oder andere vielleicht auch noch gewöhnen. Aber wenn am Ende jedes Mal steht, dass sie ein Tor mehr haben als der Gegner und die heißen City und United, City und Liverpool so, dann viel Spaß. Ich glaube, das nimmt der ein oder andere Arsenal-Fan ganz gerne mit. Dann halt vielleicht mal 60 Minuten nicht hinschauen, aber am Ende sich freuen. Also warum nicht? Also ich bin sehr beeindruckt, weil wenn man das mal zusammenrechnet, was haben wir von Arsenal in den letzten Jahren, auch unter Arsene Wenger, können wir die letzten 20 Jahre hernehmen, was haben wir davon gelernt? Dass sie eigentlich Fußball spielen können, dass sie eigentlich auch gegen jeden mithalten können, nur manchmal fehlt es so ein bisschen an dem letzten Willen, das Ding auch wirklich für sich zu entscheiden. So an dem letzten Schliff, an den letzten paar Prozent hat es immer gefehlt, deswegen hatten sehr oft dann andere die Nase vorn. Und jetzt ist es genau umgekehrt. In zwei Spielen, die wirklich beweisen, wow, also hätte ich dieser Mannschaft nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Aber Respekt, muss man wirklich sagen. Du hast zwei sehr, 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 sehr wichtige Spiele, in denen keiner auf sie auch nur einen Pfifferling gesetzt hätte, gewonnen innerhalb von einer Woche, innerhalb von 3, 4, 5 Tagen. Wow, beeindruckend. Also muss ich echt sagen, hätte es nicht gedacht, ich war sehr beeindruckt.
Dazwischen lag das Tottenham-Spiel, wo du in die Mourinho-Falle getappt bist. Das kann aber mal passieren und darauf will ich hinaus. Arsenal zu diesem Zeitpunkt, also seit Arteta übernommen hat, schwierig zu besiegen. Das ist schon mal das Wichtigste. Punkt 2, zu diesem Zeitpunkt das Arsenal, das sie sein können. Da gehört eben auch mal dazu, im Sinne des Matchplans, für sich einfach mal zu entscheiden, wir schalten den Gang runter. Und,
das war davor Tottenham, oder? War Tottenham nicht davor, vor Liverpool?
Ja, ich meine jetzt dazwischen in der Entwicklung.
Also
das hat jetzt einfach mal dazwischen gehauen.
Okay,
und jetzt hast du eben genau in einer Woche ja sozusagen sogar eben Liverpool und City besiegt. Natürlich hat das alles dann am Ende eine Fußnote, logisch, weil Liverpool halt schon durch ist und City
auch
vermute mit dem Kopf anders oder vielleicht sogar auch mit bis zu gewissen Teilen mit der Trainingssteuerung und so weiter schon woanders ist. Nichtsdestotrotz, Arsenal steht jetzt im FA Cup Finale. Das ist ein erstes wichtiges Argument für Mikel Arteta und er muss niemanden in dem Sinne überzeugen, aber klar ist auch, sorgt einfach noch für noch mehr Glaubwürdigkeit bei den Spielern auch, dass die dieses System weiterhin mitgehen wollen. Die schwimmen gerade auf einer kleinen Welle und das ist doch perfekt und das ist wunderbar. Und was mir auch immer ganz gut gefällt im FA Cup, das haben wir ja auch durchgezogen durch die ganze Saison, zwei Teams im Finale und dann können wir auch schon gleich zum anderen Spiel kommen, die den Wettbewerb sehr ernst genommen haben und die sehr wohl verstehen, dass es da Silber zu holen gibt. Auf der anderen Seite der FC Chelsea, auch in dem Jahrtausend die erfolgreichste Mannschaft, über 3/4 der Spiele im FA Cup tatsächlich gewonnen und stehen jetzt mal wieder im Finale. Das ist quasi dann die Neuauflage des Europa League-Finales des Vorjahrs. Und auf der Seite Chelsea am gestrigen Sonntag, Lampard gegen Solskjaer, Fünferkette gegen Fünferkette. Der eine hat alles richtig gemacht und der andere ist Ole Gunnar Solskjaer, mal wieder. Also das ist jetzt eine kleine Ausfahrt, nur genau der Vorwurf, den ich Solskjaer immer wieder mache. Du baust vor so einem Spiel, obwohl du 19 Spiele in Folge nicht verloren hast, baust du die Mannschaft um. Ich kann es einerseits verstehen, weil Chelsea 2 Tage länger Pause hatte und du pragmatisch an die ganze Sache rangehst und lieber eine gewisse Sicherheit haben möchtest. Auf der anderen Seite bremst du jetzt das, was du selbst die ganze Zeit nach vorne treibst, nämlich diesen Faktor beste Stimmung. Bremst du damit, dass du erst einmal in eine defensivere Grundordnung gehst. Und dann haben natürlich am Ende auch noch ein paar Dinge mit dazugeführt, David De Gea mal wieder und so. Aber alles in allem, ehrlicherweise, das war stark von Chelsea und auch da geht es ja jetzt auch ein bisschen drum, wie schätzen wir die Saison ein, Chelseas? Und die wird letztlich natürlich an der Champions League bemessen, weil das hat ja beide geeint, beide wollten Silber, beide brauchen aber die Champions League. Und trotzdem ist das auch wiederum ein gut fürs Narrativ Frank Lampard sozusagen, dass er jetzt ebenfalls ein Argument mehr hat. Er war ja oder er ist ja in dem Finale.
Ja, ja, genau, mir klar. Also das ist immer für beide Mannschaften sicherlich schön, weil, wie gesagt, wie viele Möglichkeiten hast du, Pokale zu gewinnen? Wenn du nicht in Champions League, Europa League, schaut es für beide nicht so gut aus. Dementsprechend, die Möglichkeit ist, dass du einen Pokal holst. Und wenn Chelsea am Ende den Pokal holt zum Beispiel, oder dann gegen Arsenal, wie auch immer, sind ja beide, die dieses gebrauchen können, gilt dann für beide gleich, dann hast du einen Pokal. Und das ist dann ist sehr, sehr viel haben wir bei Arsenal ja erlebt. Die haben ja in der letzten Dekade den FA Cup dreimal gewonnen. Das war immer so ein bisschen Wiedergutmachung dann auch, weil es gibt dann eine Parade und so weiter und so fort. Also es ist schon ganz nett. Dementsprechend absolut. Ich sehe das genauso bei Manchester United. Vor allem, weil das hat ja nicht nur mit Gefühl zu tun, sondern natürlich auch mit dem Sportlichen. Also du bist eigentlich, wie viele Spiele am Stück spielst du mit derselben Formation? 10, 15, keine Ahnung, fast mit derselben Formation, also mit demselben System, aber auch mit demselben Personal. Die haben zwei Wechsel, wenn mal irgendjemand verletzt ist oder so, oder mal punktuell ausgetauscht, aber eigentlich spielen sie ja immer schon, also die meiste Zeit gleich.
Ja, und auch besser mit Viererkette zu lassen, genau. Und ohne Shaw in der Fünferkette, und das ist dann auch passend, dass Williams dann den Fehler macht, vom De Gea-Fehler sozusagen.
Ja, genau, aber das spielt sich ja, das zahlt ja alles auf ein Konto ein, nämlich dass du eingespielt bist. Dass jeder mittlerweile weiß, wo steht der andere, wo bewegt sich der andere hin, was macht er, wie verschieben wir, wer geht drauf als erstes, wer ist derjenige, der anläuft, wer ist derjenige, der nach außen zieht, wer ist derjenige, der hinterläuft, bla bla bla. Dann hast du ein anderes System und plötzlich sind natürlich die Anforderungen andere. Und das ist natürlich etwas, wenn du das nicht kontinuierlich, gibt ja viele Trainer, die sagen, wir haben drei Systeme, die haben wir einstudiert, da können wir beliebig wechseln. Guardiola hat ja wahrscheinlich sogar mehr. Dann ja, aber das habe ich bei Ole Gunnar Solskjaer nicht gesehen. Wie oft hat er das System gewählt? Dreimal in der Saison vielleicht? Viermal? Das, so eingestudiert kann das nicht sein. Und dementsprechend, gerade auch wenn viele der Spieler ja zwischendrin immer mal wieder verletzt waren, Greenwood ist gerade erst reingekommen, Martial war oft auf links außen, Rashford war Ewigkeiten verletzt, Bruno kam erst im Winter, Pogba kam jetzt erst wieder zurück. Das heißt, da ist ja jetzt noch nichts einstudiert, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Von der Welle getragen, gut, alles klar. Und hat funktioniert. Und plötzlich denkst du dir, wow, krass, dieses 4-3-3 funktioniert ja voll gut für uns. Super. Und plötzlich stellst du es um. Das also macht für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt, aber dann ist es halt so. Also,
ja, da will er, glaube ich, den...
Taktisch das Masterbrain mal raushängen lassen.
Ja, genau.
Das war so ein bisschen
der Wille. Voraus allem Gehorsam brechen und sagen, ich habe Plan B und der funktioniert auch.
Aber im Endeffekt, das sind zwei Mannschaften, das muss man halt schon sagen, die sind halt einfach noch nicht so weit, ja, es ist auch klar, die sind nicht so weit wie Liverpool und Manchester City. Das ist noch eine Liga drunter. Das finde ich, sieht man schon. Du bist noch nicht über allen Zweifel haben, du bist noch nicht das Team, bei dem man sagen kann, die gewinnen, egal was passiert, sondern so ein kleiner Restzweifel ist noch immer da. Wenn man so in diesen FIFA-Stärken redet, das Beste ist 100, würde ich die beide so bei 85 ansiedeln oder sowas, vielleicht ungefähr so. Du hast noch immer nicht den Zweifel, du hast noch immer einen kleinen Zweifel und du bist noch nicht so weit, dass du sagst, die werden auf jeden Fall gewinnen, die spielen um die Meisterschaft mit, die spielen um den Pokal mit und das ist ein Spiel, das ist so ein typisches Manchester United-Spiel, das gewinnen die, das gibt's nicht, weil du hast sehr oft Überraschungen drin, es sind noch zu viele Schwankungen drin. Was man auch beiden Trainern eingestehen muss, da ist ja durch den im Vorfeld was anderes passiert, was sie jetzt wieder gerade rücken müssen oder zumindest verändern wollen und verändern müssen, wie auch immer. Und da sind auch, wie gesagt, zwei Mannschaften, die sind einfach verrückt in dieser Liga. Auch das ist einfach so. Aber trotzdem sieht man halt einfach, dass bei beiden Mannschaften schon noch Handlungsbedarf ist und auch natürlich noch Luft nach oben. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, gar keine Diskussion. Aber ich glaube, beide Fanlager haben noch ein bisschen was auszustehen.
Ja, glaube auch. Also das habe ich ja gestern auch so nochmal rausgestellt, dass die beiden Mannschaften mich bislang mit ihrem Plan B noch nicht überzeugt haben. Ergo, sie sollten vielleicht auch eher bei Plan A, also sind es natürlich super leicht, sich zu machen. Und der hat halt gestern bei Chelsea auf eine Weise besser funktioniert.
Genau.
That's it. Entschieden wird letztlich dann am 1. August. Da hören wir uns wieder im FA Cup-Finale, dann im Wembley, Arsenal gegen Chelsea.
Genau.
Das und ist für mich schon halbwegs überraschend.
Ein Satz noch. Beide Mannschaften haben Probleme, wenn der Gegner Plan B anwendet. Das ist nämlich auch zu sehen gewesen. Also die stellen sich sehr gut auf den Plan A der Gegner ein. Aber sobald Plan B kommt, haben beide ein Problem. Das ist, also bei Chelsea hat man das ja sehr häufig gesehen in letzter Zeit, dass sie eigentlich dann immer Probleme hatten, wenn der Gegner mal ein bisschen was umgestellt hat, dann waren sie zerrupft.
Ja, also soweit das FA Cup-Finale und wir müssen tatsächlich draufdrücken. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge vor und müssen dann langsam, aber sicher
beste Folge in die
zweite Liga gehen. Aber vorher bleiben wir noch ganz kurz bei Chelsea. Das lehnen wir jetzt einfach mal so an, weil es gibt ja immer diese Spekulationen um Kai Havertz. Ich finde, und damit habe ich den Take auch schon dann sofort an dich abgegeben und beendet, es gibt nirgends eine willenlosere Transferspekulation als um Kai Havertz. Es gab lange Zeit gar nichts an Wasserständen zu melden und es ist dermaßen viel reininterpretiert worden, vermutet worden und so weiter und so fort, wo er hingehen könnte. Jetzt scheint es aber, wenn man da bestimmten Medien glauben darf, die zum Teil aber auch geraten haben, die letzten
Jahre. Wie viel Konjunktiv war da jetzt drin in dem Satz?
Ja. Also jetzt soll es so sein, dass Havertz mal in Richtung Chelsea und seinen Beratern gesagt hat, yo, mit den Blues, das würde ich eventuell machen. Wir haben ja schon mal in der Folge mit Timo Werner überlegt, wie das taktisch aussehen könnte. Da müssen wir, glaube ich, auch noch überhaupt gar keinen doppelten Strich drunter ziehen. Das könnte dann, bla, so. Auch da wieder Konjunktiv. Prinzipiell kannst du es dir vorstellen und was müsste passieren, damit Kai Havertz zu Chelsea wechseln könnte?
Das kann man in zwei Zahlen ausdrücken. 3, 4. Wenn sie Dritter oder Vierter werden, kann ich mir das vorstellen. Ansonsten glaube ich das nicht.
Ja, glaube auch. Also Champions League ist, müsste passieren. Chelsea müsste ein paar Spieler von der Gehaltsliste kriegen und müsste zeitgleich auch
gibt ja sechs, die sie abgeben wollen.
Ablöse
generieren. Amazon, ja. Was haben wir da? Kennedy. Wen haben wir noch gesagt? Letztens Alonso soll gehen. Jorginho ist noch immer nicht. Kann gut sein, dass er noch geht. Also gibt es ein paar Leute, die wirklich von der Payroll verschwinden könnten, theoretisch.
Und dann hätten wir nämlich genau das, was wir haben oder was wir bei Timo Werner auch schon angesprochen haben, als alle gesagt haben, ja, ist ein Schritt zurück und so ein Käse. Nein, im Gegenteil, du hast einen Kader, der in der Altersstruktur unheimlich spannend ist. Du hast inzwischen einen vielseitigen Kader, dann an dem immer noch was gemacht werden muss. Die müssten zusammenwachsen, keine Frage. Du hättest aber das Gebilde, das in meiner Theorie immer ganz gut ist, aus der Akademie kommend. Du hast eine gewisse Physik, du hast ein gewisses Tempo, du hast einen Trainer, der offensichtlich da vorne steht und klipp und klar weiß, was er will, zumindest ob es funktioniert, ist nochmal ein ganz anderes Blatt Papier. Und einer, der bereit ist, für alles zu arbeiten. Das haben wir ja schon vom Spieler Lampard gelernt.
Du hast London, du hast Chelsea.
Das ist
immer, das habe ich letztes Mal auch gesagt, das ist dieser Faktor natürlich immer so ein bisschen Wilfried Boni, der doch mal gesagt hat, ich war als Kind schon Manchester City-Fan, waren die noch in Liga 3. Also das ist ja der Punkt. Also was du als Kind warst, ich glaube, als Kai Havertz jung war, war Chelsea die Nummer 1 in Europa. So der heißeste Club. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle mit. Du hast London, das, was für ihn mega interessant ist. Die Sprache kann er safe. Du hast mit Timo Werner jemanden, da kann er sich eingrooven. Mit Rüdiger hat er ein sehr gutes Verhältnis. Frank Lampard ist jemand, der zusammen mit Peter Cech einfach Leute angeht und mit denen spricht. Ich glaube, wenn Frank Lampard vor mir stehen würde, würde ich wahrscheinlich auch heiß werden.
Wobei sind wir denn sie dann, wenn er vorstellig werden würde?
Natürlich, ne? Aber das ist ja wieder der Punkt, dass man das Real. Das ist eben der Punkt, ja. Da kann man schimpfen, das ist ein kleiner Exkurs. Da kann man schimpfen über Besitzer, was man will. Aber es ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen von einem Besitzer. Der Abramovic, der kann jetzt sagen: Pass mal auf, wir hauen jetzt da nochmal 100 Millionen rein, wenn den Havertz mal haben, den können wir in 2 Jahren für 200 verkaufen, theoretisch. Real Madrid hat natürlich ganz anderes Vereinskonstrukt. Die haben richtig finanzielle Probleme mittlerweile. Und dementsprechend können die einfach im Sommer weniger ausgeben. Das heißt, da wird wahrscheinlich eher weniger kommen. Jetzt natürlich von dem Besitzer kann Abramovic einfach mal sagen, komm, wir hauen da was rein, theoretisch. Das ist dann immer so ganz überspitzt formuliert und ganz einfach formuliert. Aber ja, es sind einfach andere Verhältnisse momentan. Und dementsprechend glaube ich, es würde einfach alles passen. Ich glaube, dass auch die Struktur zu ihm passen würde. Das ist ein Verein, der zu ihm passt. Er merkt, die Jungen dürfen laufen. Das ist kein biederes Chelsea mehr wie unter Mourinho oder sonst irgendetwas, sondern das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und dementsprechend, sag mir mal einen Spiel. Ich habe jetzt mal gesagt, wahrscheinlich, wenn man Kylian Mbappé mal aushakt, den wahrscheinlich jeder mit allem nehmen würde, was er hat, das ist der heißeste Spieler der Welt momentan. Ja, klar.
Also das denke ich auch. Die Situation wäre gut. Und bei Havertz, das werden viele Vereine denken, auch wenn du ihn jetzt vielleicht noch nicht 100% irgendwie brauchst, wenn du ihn kriegst, dann machst du die Millionen frei, weil du willst ihn haben. Und für Havertz selbst wäre das ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der ist ja noch so jung, der kann ja auch in 4 Jahren zu Real Madrid gehen. Das wäre alles fein für ihn. Also. Klar. Und ich halte den für ziemlich clever. Also ich denke, dass der auch ähnliche Denkmuster in sich trägt.
Genau.
Und dann müssen wir, glaube ich, also das, was wir machen, das macht ja manchmal Spaß, ist ja in dem Sinne noch reine Spekulation.
Ja, genau.
Wir warten jetzt einfach mal auf, das hast du ja schon richtig gesagt, den Ausgang der Liga und dann können wir uns dann aber nochmal ein bisschen genauer unterhalten.
Wir haben ja auch das letzte Mal schon gesagt, in einem Satz noch, wenn zum Beispiel Chelsea nicht in die Champions League kommen würde, weiß man ja gar nicht, was mit Lampard passiert, zum Beispiel. Ja? Vielleicht gibt es da irgendeinen Wahnsinnigen, der sagt, brauchen wir nicht mehr, da hast du einen neuen Trainer, dann hast du neue plötzlich Ansprüche, dann sagt vielleicht Havertz ab. Also ist es alles noch nicht spruchreif. Das ist das, was ich sagen will damit.
Und jetzt müssen wir tatsächlich schnell sein und in die zweite Liga wechseln. Da haben wir noch genau einen Spieltag zu gehen am kommenden Mittwoch. Und wir fangen mal unten an, weil ich, also hättest du mir das nach den ersten drei Saisonmonaten erzählt, dass Luton Town am Ende noch die Möglichkeit hat, drin zu bleiben, hätte ich dich für völlig verrückt erklärt. Sie stehen im Moment nur aufgrund der Tordifferenz unterhalb Charlton. Die sind noch mit drin im Konglomerat, das erwischen könnte. Birmingham hatten wir schon. Und Middlesbrough mit Neil Warnock, das wird sicher gut gehen. Und auch Barnsley, und die müssen passenderweise gegen Brentford ran. Also da geht es oben wie unten um alles. Und ganz unten steht im Moment Hull. Ihr habt ja sicherlich dieses Ergebnis gegen Wigan mitbekommen, wo es nach einer halben Stunde, glaube ich, noch 1-0 stand und dann ging es ganz schnell. Also
komplett verrückt. 8 oder was war es?
7 zur ersten Hälfte, glaube ich, und dann 8 irgendwie relativ, also irgendwas völlig.
Ich habe es irgendwie gelesen.
Völlig
ja. Hall, oder? War das? Ja, genau.
Ich schau mal und Huddersfield, ja, glaube, hat jeder soweit auf dem Zettel. Huddersfield hat sich so also rein theoretisch gerettet. Da kann natürlich immer noch in der Theorie was passieren, aber sie haben jetzt über 50 Punkte, weil sie, und das ist ja wiederum erstaunlich und würde uns später nochmal beschäftigen, gegen West Brom erstaunlicherweise gewonnen haben und die wiederum haben dann damit dafür gesorgt, dass Leeds nach oben gegangen ist. West Brom und Brentford wiederum, Brentford hätte mit einem Sieg gegen Stoke den, ja, den Platz, den automatischen Aufstiegsplatz sicher gehabt, die haben aber ebenfalls verloren und so gibt sogar noch die Möglichkeit, dass Fulham theoretisch den automatischen Aufstieg belegt. Also es ist eine Menge los vor dem letzten Spieltag. Und das wollen wir jetzt gar nicht so sehr gucken, sondern wir wollen uns jetzt einmal ganz kurz nach Yorkshire begeben, weil das wird ein Thema sein im saisonabschließenden Podcast dann mit Christopher Schindler. Huddersfield hat seinen Trainer oder seine Trainer entlassen, das sind ja die Click and Rush und Fumsler der Championship, das Trainergespann Danny und Nicky Cowley, zwei Brüder, die, ja, ich glaube, Danny ist schon der Chef, aber im Wesentlichen gleichberechtigt arbeiten. Nach 10 Monaten haben im September als 23. Huddersfield übernommen und haben sie tatsächlich jetzt wohl zum Klassenerhalt geführt. Auch da komischer Zeitpunkt der Entlassung, einen Spieltag tatsächlich vor Schluss das zu machen. Und der neue Trainer ist auch gerade reingeflattert. Carlos Corbaran heißt er, auch das immer wieder bei Leeds United, hat dort die U23 trainiert, unter Bielsa in den Stab gerutscht und der übernimmt jetzt also bei Huddersfield Town. Das ist dann so die nächste, wie soll man sagen, Kehrtwende in der Traineranstellung, also nach Siebert, wo du den deutschen Weg noch gegangen bist, dann hat sich natürlich da jetzt einiges getan. Das habt ihr ja sicherlich im Schindler-Podcast auch gehört, dass es dem Besitzer dort nicht gut ging. Der hat dann Huddersfield abgegeben in der Führung. Jetzt ist Phil Hodgkinson da, der hat dann eben probiert, mit den Cowleys was zu machen. Das sind sehr arrivierte Trainer. Zweimal aufgestiegen mit Lincoln in die League One unter anderem. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, die drin zu halten, haben auch selber, oder Danny hat es im Interview gesagt, das ist der schwerste Job, den ich mit Abstand je zu erreichen hatte. Ich habe so das Gefühl, Hodgkinson hat was gesehen, von dem er nicht recht wusste, wo sich Sinn entwickelt. Und auf der anderen Seite wirkte das fast wie eine gewisse Müdigkeit, einfach weil es ein echter Kraftakt war, Huddersfield in dieser negativen Dynamik übernehmen zu müssen, als die Cowleys dich ja erstmal frei zu schwimmen in dieser Liga und dann hast du sie jetzt darüber geführt. Der Zeitpunkt bleibt aber trotzdem seltsam. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Menge zu reden mit Christopher am Ende dieser Saison. Er hat mir schon gesagt, dass er natürlich jetzt nicht die einzelnen Trainerentscheidungen bewerten wird, aber ich glaube, wir werden da nochmal ein paar Dinge raushören, wenn wir mit ihm darüber sprechen können. In jedem Fall können wir schon mal, glaube ich, vorsichtige Glückwünsche an Christopher und seine Terriers senden, dass sie drin geblieben sind in der zweiten Liga. Wie gesagt, das Aufstiegsrennen am kommenden Mittwoch endet ja dann und mündet in die Playoffs am Sonntag, Montag, Mittwoch und Donnerstag und dann am 4. August im Finale im Wembley. Auch da werden wir uns sicherlich wieder hören. Vorher aber müssen wir uns natürlich dem Thema des Tages widmen, für das wir dann doch noch ein bisschen Zeit haben freischaufen können. Nämlich, weil Huddersfield Town gewonnen hat gegen West Bromwich Albion, wurde Leeds United ohne eigenes Eingreifen als erster Aufsteiger bestätigt und sogar dann später noch als Ligameister, weil sie selbst ja dann auch haben das Ganze machen können. Ihr müsst euch an der Stelle die Hymne denken von Coming Home vom Falco oder von weiß nicht, P. Diddy oder was auch immer es für Lieder gibt mit Homecoming, weil das ist das Thema.
Homecoming von Kanye West gibt's auch.
Gibt's auch, ja, der passt natürlich perfekt zu, sagen wir mal, sämtlichen Verrücktheiten, die wir auf diversen Posten zu bearbeiten hatten heute. 16 Jahre ist es her und jetzt ist Leeds wieder zurück in der Premier League. Das ist, glaube ich, für jeden einzelnen Fußballfan wichtig und richtig so, weil der Club Leeds United einfach nach ganz oben gehört.
Ja, also wirklich absolut, absolut geil. Ich habe mich echt gefreut, muss ich wirklich sagen, weil 16 Jahre jetzt nicht in der Premier League gewesen. Ja, also als wir Kinder waren, ich meine, das ist auch schon eine Weile her, weil wir sind ja auch schon 97, ein Dreiviertel, da waren die in der Champions League, ja, was viele vergessen, was viele so als Relikt der alten Zeit sehen, aber für uns war das damals Realität. Also da war Leeds so dieses aufstrebende Team, die haben Geld in die Hand genommen, zu viel Geld in die Hand genommen, weit zu viel Geld in die Hand genommen, aber jetzt wieder zurück zu sein mit Marcelo Bielsa, letzte Saison war schon fast aufgestiegen, ich habe da sehr viel kommentiert, du ja auch, und diese Spielzeit dann ist endlich geschafft. Also es freut mich wirklich, weil ich dieses Konstrukt einfach mega geil finde. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, theoretisch, glaube ich, hätte da vielleicht was kaputt gehen können. Dann wäre der ein oder andere Spieler gegangen, dann wäre vielleicht und so weiter und so fort. Mich freut es wirklich, dass es funktioniert hat, auch für Marcelo Bielsa. Wir hatten ja im Februar, glaube ich, war es, oder die Möglichkeit, das im Stadion nochmal anzuschauen.
Nicht mit ihm zu sprechen.
Nicht mit ihm zu sprechen. Weil er kaum gesprochen hat und weil er einfach immer nach unten blickt und sonst nichts macht. Aber geiler Typ, geiler Verein, geile Spieler, geiler Kader. Ich habe die letzte Saison, habe ich schon gesagt, war für mich das beste Team der letzten Saison in den Hochphasen. Dann hatten sie halt Schwächephasen, die waren dann so runterziehend, dass es einfach dann nicht gereicht hat in der Mischkalkulation. Und dann stattdessen halt Sheffield direkt aufgestiegen ist, dann musst du da in die Playoffs und dann schaust du halt blöd. Das ist eben das, was du sagst. Also Playoffs heißt halt nicht automatisch Aufstieg. Nur weil du als Erster in die Playoffs kommst, quasi als Vierter, als Dritter, heißt das nicht, dass du in dem Moment auch die beste Position hast. Das heißt überhaupt nichts. Also Derby County, mit denen hätte keiner irgendwie gerechnet, plötzlich stehen die im Finale. Und dementsprechend war es wichtig, direkt aufzusteigen, weil sonst wäre es nochmal wirklich eng geworden. Und mich freut es enorm, dass Leeds zurück ist. Das ist, auch wenn man das mal sich überlegt, ja. Die waren jetzt Ewigkeiten in Liga 2, 16 Jahre.
Und sogar drunter, aber habe ich
gleich. Ja, genau, aber genau, sogar drunter, stimmt, ja. Und dann jetzt wieder zurück zu sein, das ist, wenn man auch so die Engländer mal hört, wie die über den Verein sprechen, das ist einer der großen 10 Vereine in England, wenn nicht sogar noch größer. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die haben sehr, sehr viel und sehr, sehr hart gelitten. Und ja, Marcelo Bielsa hat das geschafft, also Respekt.
Ja, lass uns noch einmal da ganz tief auch ein bisschen Kontext abholen, damit ihr auch einschätzen könnt, wenn ihr euch jetzt entweder noch nicht so lange mit englischem Fußball beschäftigt oder nicht so tief beschäftigt, 16 Jahre ist ja ein langer Zeitraum und an der Stelle will ich das, weil ich sonst vergesse ich es wieder und das wäre absolut schändlich, wenn wir das nicht tun. Dieser Aufstieg, den erlebt Jack Charlton tatsächlich nicht mehr als Spieler, seine ganze Zeit bei Leeds verbracht und eine absolute Legende in Yorkshire geworden. Ist vergangene Woche kurz vor unserer Aufzeichnung verstorben, in einem hohen Alter. Ich glaube, er hatte ein schönes Leben, ein gutes Leben und er hat vor allen Dingen für den britischen Fußball unheimlich viel getan. Und vor dieser Lebensleistung muss man sich verneigen. Eben als Spieler bei Leeds auch Weltmeister geworden. Ich glaube, er und sein Bruder sind bekannt, das ist einfach so, hat danach auch als Manager unheimlich viel getan, gerade in Middlesbrough, bei Newcastle, bei Irland als Trainer auch, Ende der 80er. Und der, woran auch immer ihr glauben wollt, wird sicherlich, wo auch immer er jetzt ist, Freude haben mit diesem Aufstieg seines Vereins, seines Leeds United. Und jetzt will ich euch noch ein bisschen Kontext eben mitgeben. Der Abstieg, das hast du schon gesagt, in der Saison 2003, 2004. Und das eigentlich Verrückte, das habe ich mir nochmal versucht zu vergegenwärtigen. Das war 3 Jahre, nachdem sie im Halbfinale der Champions League gestanden waren. Mit Rio Ferdinand, mit Harry Kewell, mit Lee Bowyer, mit Jonathan Woodgate, mit Mark Viduka.
Robbie Fowler.
Mit Smith auch. Das ist im Übrigen die Saison, also nur, damit man sich nochmal vergegenwärtigt, wie lang das her ist, die Abstiegssaison 2003, 2004. Das ist die Saison, in der Arsenal unbesiegt Meister geworden ist. Mhm. Also nur mal um sich, so lange ist das her.
Schau ich mal nach.
Keine Ahnung. Dann gab es 2006, 2007 sogar den Abstieg in die League One, zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte. Da hat Dennis Wise
Porto
ab Oktober übernommen und zwischenzeitlich gab es John Carver und David Geddes, der noch nicht mal ein Ligaspiel bestreiten durfte, weil das dermaßen ein Chaos ausgebrochen ist in Leeds. Die Insolvenz Und das hat dann letztlich die 10 Punkte genommen per Regularium, die sie dann einfach, das hat sie dann am Ende sozusagen den Platz in der zweiten Liga gekostet. In der dritten Saison, in der dritten Liga, so lange waren die tatsächlich unten, mit Simon Grayson aufgestiegen, davor in den Playoffs gescheitert, dann mit Grayson aufgestiegen. Dann haben sie sich irgendwie so versucht ranzuarbeiten. Es hat mal geklappt, mal nicht geklappt in der Championship. Und dann kam diese unsägliche Zeit mit Massimo Cellino, der zur Saison 13-14 übernommen hat, bevor er überhaupt im Amt war, schon mal den ersten Trainer entlassen hat. Komplett wahnsinnig, absolutes Chaos. Da waren dann zum Teil Leute drin, die also Hackaday, Milanic, Rösler, Monk, all diese Dinge, wo egal, also was, wenn dem irgendwas nicht gepasst hat, dann warst du weg. Das ist ein höchst zwielichtiger Mensch gewesen, der dann 2017, 2018 an Radriziani verkauft hat, der jetzt der Mann ist, der an den Rudern ist. Es war am Anfang ähnlich chaotisch, da haben viele auch noch gedacht, so ja, der kommt auch irgendwie aus dem Umfeld, Cellino, vielleicht ist der ein ähnlich komischer Typ. Und wie wir jetzt wissen, hat der verstanden für sich vor 2 Jahren, okay, wir müssen das jemandem in die Hände geben, gemeinsam mit Angus Kinnear natürlich und Ricardo Orta, der ja dann auch installiert worden ist, der es checkt, der für uns sozusagen diesen Verein neu erfindet und einen kompletten Kulturwechsel vornimmt. Und dann haben sie Marcelo Bielsa geholt. Das ist ja auch ein Akt gewesen, diese Verpflichtung, den überhaupt überzeugen zu können. Und wenn ihr diese Dokumentation auf Netflix gesehen habt über Leeds, dann da wurde es ganz gut zusammengefasst. Es war natürlich wesentlich mehr und auch wesentlich zeitaufwendiger, aber ich glaube, der Satz passt ganz gut. Bielsa sucht sich seine Vereine aus, die er trainiert.
Ja, ja, ja.
Und er sucht sich nicht die Vereine in allererster Linie aus, ja, sondern das Umfeld, die Stadt. Marcelo Bielsa
will
einen Fleck managen. Und nicht eine Mannschaft, einen Verein oder sonst irgendwas. Und dazu braucht er eine volle Enthusiasmierbarkeit. Und das hat er vorgefunden bei Leeds. Und jetzt sind sie seit November in den Top 2 gewesen. Er hat Spieler entwickelt ohne Ende. Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, hat natürlich auch ein paar sehr, sehr sinnvolle Transfers auch nochmal in dieser Saison geholt, nachdem es ja letzte Saison in den Playoffs so bitter geendet ist für sie. Und hat dann auch nochmal es sicherlich mit Corona, sagen wir mal, zumindest nicht, also 5 Siege in 7 nach Restart, das hat nicht geschadet, glaube ich, dass seine Teams, die ja doch immer sehr gefordert sind, haben ein bisschen durchatmen können und jetzt wirklich durchziehen können. Also der Aufstieg ist verdient, glaube ich.
Ja, absolut.
Und wir müssen aber auch da nochmal ganz besonders über die Rolle Bielsas sprechen. Das ist, habe ich so das Gefühl, sein Testament an die Fußballumwelt. Das ist ja quasi, wenn man es ins Wissenschaftliche überträgt, eine Art Standardwerk, das jeder Trainer gelesen haben muss, bevor er als Profitrainer reinschaltet. Aber das Ding ist, die ganz großen Erfolge sind es halt auch nie bei ihm gewesen. Das ist eher so die Art und Weise, die immer.
Ja, weil, also das habe ich letztes Mal auch gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe letztes Mal so ein Stück gehört, ich glaube, es war irgendwo im britischen Fernsehen, so einfach so ein YouTube-Stück, glaube ich, von BBC, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es hieß, der hatte schon ganz andere Angebote von ganz anderen Vereinen und hat eigentlich immer gesagt, das ist langweilig. Also der hat auch zum Beispiel bei größeren Aufgaben, die er schon hatte, immer gesagt, so, ich finde es eigentlich gar nicht so spannend, ich will irgendwie ein spannendes Projekt, der hätte schon längst ganz woanders sein können, weil, also hört mal, was Pep Guardiola über den sagt, der sagt, das ist taktisch der beste Trainer, den es überhaupt gibt, es gibt eigentlich kaum jemanden, der sagt, ich habe von Bielsa mir nichts abgeschaut, also alle sagen, es ist ein absolutes Genie, auch ein Verrückter, aber eben auch ein Genie und deswegen, ich glaube, dass das eben genau der Punkt ist, das ist jemand, der einfach gesagt hat, ich finde dieses Projekt Leeds spannend, ich finde das irgendwie geil, da ist ein schlafender Riese und den packe ich mir jetzt. Und ich glaube, das ist Bielsa. Bielsa wäre jetzt nicht, Manchester City bietet ihm 500 Millionen Transferbudget und er geht mal shoppen. Ich glaube, das wäre nicht Bielsa. Würde irgendwie nicht zu ihm passen, glaube ich. Und ich glaube, das würde ihn auch nicht 0,0 reizen. Und deswegen ist es sehr beeindruckend. Sie haben letzte Saison, waren sie auch schon kurz davor, hatten dann eben so einen Einbruch irgendwann mal Mitte der Saison, von dem sie sich nicht mehr erholt haben, dass dann am Ende Punkte hat fehlen oder missen lassen. Und ich glaube, dass Corona da in Anführungszeichen für ihn halt einfach oder für die Mannschaft gut war, um sich einfach nochmal richtig nochmal die Fitness aufzubauen und dementsprechend auch wieder die Akkus aufzuladen. Und dann haben sie es durchgezogen. Und das ist genau das beeindruckend, was er geleistet hat bei dieser Mannschaft, mit dieser Mannschaft. Denn wenn man sich den Kader erstmal anschaut, so krank sind die jetzt auch nicht. Also da gibt es von den Namen her Mannschaften, die sind besser besetzt, aber was er daraus macht, ist klar erkennbar. Die Handschrift erkennt man sofort. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das ist, für mich war das wirklich in Liga 2 das spannendste Projekt ever. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die kommentieren durfte. Und war letzte Saison, glaube ich, habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele, 10 Spiele kommentiert oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Ich war richtig, richtig begeistert und richtig, war kurz davor, mir sogar ein Trikot zu kaufen, weil ich die einfach gut, cool fand, so in der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Und finde es ein super Projekt und ich freue mich wirklich, wirklich, dass die wieder Premier League spielen, weil ja, so schön auch mal ein Bournemouth oder sowas in der Liga ist, aber Leeds in der in Liga 1 wieder zu haben, ist einfach eine ganz andere Strahlkraft. Klar, da wird es nicht gleich um Meisterschaften oder sonst irgendetwas gehen. Auch da, glaube ich, muss man den Stecker ziehen. Aber ich glaube nicht, dass die mit dem Abstieg viel zu tun haben werden, sondern es kann so 12, 13, 11 irgendwo sein. Und ich glaube, dass diese Mannschaft uns allen Spaß machen wird, dass der das sind ganz viele Geschichten auf der Straße. Das ist eine ganz andere Strahlkraft. Ich meine, allein schon mal, der hat die Spieler einfach mal rausgeschickt, um die Straße sauber zu machen. Einfach nur, um denen zu zeigen, Leute müssen für ihr Geld arbeiten und ihr arbeitet mal so lange, bis ihr verstanden habt, so viel muss einer arbeiten, damit er sich ein Ticket kaufen kann. Das ist eigentlich, also fragt mal, wahrscheinlich 9 von 10 Premier League Trainer wissen gar nicht, was ein Saisonticket kostet oder was ein Eintrittsticket, was ein Ticket kostet. Die wissen nicht, was ein Liter Milch kostet wahrscheinlich. Und Marcelo Bielsa wollte einfach das zeigen. Es ist einfach ein cooler Typ, auch ein verschrobener Typ, auch ein verrückter Typ. Schaut euch einmal eine Pressekonferenz an. Ihr werdet aus, das ist Situationskomik par excellence, weil ja, er einfach...
Am besten das Spygate, weil ich glaube, die diente eigentlich nur dadurch, dazu, den Menschen vorzuführen.
Wahnsinn!
Wie verrückt er...
Genau.
An Details schraubt.
Aber auch so, ja, der sagt immer einen Satz und dann muss sofort der spanische Übersetzer einklingen und muss dann den Satz gleich übersetzen. Das sind immer so Halbsätze, die der dann hinwirft. Also ich habe wirklich ja letzte Saison alle Pressekonferenzen mir angehört, um was rauszuholen. Das ist die Aussagekraft von 2 Minuten, das streckt der in einer halben Stunde, weil er halt einfach so langsam spricht. We have to, mit Spanisch immer, dann kommt der Übersetzer wieder, der muss dann wieder nachfragen. Mega lustig. Geiler Typ, verrückter Typ. Genie und Wahnsinn liegen wirklich sehr oft beieinander, aber da passt's passt wie Faust aufs Auge.
Es gab ja auch diese wunderbaren Szenen als Fans von Leeds, also da bin ich vollkommen bei dir, die werden die Premier League bereichern, Punkt. Und diese Geschichte, wie Leeds auch sich selbst immer zu schlecht betrachtet fühlt und so, das wird ganz lustig. Fans von Leeds, die natürlich entsprechend fanatisch sind, sind vor dem Haus Bielsas gewesen und wollten ihnen einfach nur ihre Liebe kundtun. Und haben das logischerweise per englischer Sprache gemacht. Und das Geile ist das, er ist so unbeholfen, dass er sogar sagt, sorry, ich spreche kein Englisch. Und die sagen ihm einfach nur, we love you, you're the best. Und er sagt, sorry, kein Englisch. Das ist einfach so geil. Also dieser Typ Marcelo Bielsa ist, ich habe das ja schon mal gesagt, und deswegen gibt es auch so viele Bücher über ihn, völlig zu Recht, weil das ist einer, den du dich literarisch einfach nähern musst, um ihn halbwegs zu verstehen. Und trotzdem wirst du ihn nie zu 100% verstehen. Es gibt ja immer dieses Bild, entweder er saß auf dem medizinischen Koffer, da der Eiskoffer, oder jetzt sitzt er gerade auf dem Hocker, weil er ein Rückenleiden hat. Und der wirkt immer so ein wenig vereinsamt, irgendwie auf seine Weise, vermutlich, weil auch ganz wenige seinen Fußballintellekt teilen können. Ja, noch nicht mal so richtig sein Stab, wie man oft hört. Und dann gibt es ja diese völlig verrückten Prinzipien, dass er zum Beispiel sogar sagt, dass Spieler mit Pässen kommunizieren können, und dann gibt er, weiß nicht, wie viele 100 verschiedene Formen per Pass sich zu zeigen. Das sind über 30 oder was. Und das Ding ist aber, das ist auf der einen Seite ein komischer Kauz, wie du es richtig gesagt hast, dem wir uns noch nicht mal in einer Stunde Podcast nähern könnten, um ihn voll zu beschreiben. Und auf der anderen Seite einer, der eben unheimlich methodisch zu arbeiten scheint. Weil guck mal, was der in 2 Jahren als Calvin Phillips gemacht hat. Der ist 100% ein Kandidat für die Europameisterschaft 21 für England. 100%. Der hat aus Ben White, den kannten schon ein paar. Er ja auch, seit dem EFL Cup sogar schon, eine der frühen Runden in der Vorsaison. Den hat er seither nicht wieder vergessen. Einer der besten, wenn nicht der beste Innenverteidiger in der Liga. Aus Luke Ayling im Grunde einfach nur, also nicht böse gemeint, aber einer Latte, die läuft, hat der quasi einen richtig guten Außenverteidiger gemacht, der clever geworden ist. Du hast aus Harrison, reiner Dribbler, da haben wir auch im Februar noch gesagt, Mann, was der manchmal so für einen Käse zusammenläuft mit dem Ball am Fuß. Den hat er nochmal richtig gut hingebracht. Klich ein total undisziplinierter Fußballer, der genau das Richtige macht. Und ansonsten, wie du es richtig gesagt hast, hättest du aus diesem kleinen Kader, der zum Teil gar nicht die Einzelspiele hatte, und vor allen Dingen vor 2 Jahren hättest du auf diesen Kader, hättest du gelacht. Und er hat tatsächlich einen Aufsteiger
Pablo
gemacht,
einen der besten Spieler der
Liga gemacht. Arsenal zu Beginn der Saison beschäftigt hat im EFL Cup. Also das ist schon stark, was er da gemacht hat. Und alleine deshalb hat Leeds das, glaube ich, auch verdient. Und wie du eben richtig sagst, ich bin irgendwie auch froh, dass sie es nicht nochmal haben über die Playoffs machen müssen. Nicht, weil ich sie nicht nochmal gern gesehen hätte, aber ich bin nicht so sicher, ob es da geklappt hätte. Und deshalb bin ich ganz glücklich damit, dass sie es jetzt wirklich direkt geschafft haben. Wird ja hier oder da auch darüber gesprochen, dass sie eine der besten Mannschaften ever in der zweiten Liga sind. Ich glaube, das kommt auch, und das ist das größte Kompliment, das man Bielsa machen kann. Weniger über die Punkte, über die erzielten Tore und so weiter. Ja, ja. Es kommt einfach nur über das Gefühl und vor allen Dingen die Revue, wenn du ein Spiel anguckst. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das man einem wie Bielsa machen kann, weil dem geht sehr wohl darum, wie sein Team Fußball spielt. Und da hat er eine Kultur erschaffen in den letzten beiden Jahren. Da respektabel, also höchst respektabel. Jetzt ist nur noch die Frage, also du hast ja schon gesagt, du freust dich nächstes Jahr in der Premier League auf sie. Das Ding ist, es könnte halt sein, dass Bielsa gar nicht dabei ist. Und es irgendwie, muss man auch ehrlich sagen, würde das so gut zu ihm passen, wenn er jetzt sagt, Mission accomplished. Danke.
Ja, ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, er bleibt, ich hoffe, er macht's. Gibt ja schon die ersten Meldungen, dass er sogar in Marcello Bielsa Way nach ihm benannt wird, also eine Straße oder einen Weg. Ich hoffe, er zieht's durch. Ich hoffe es wirklich, ich würde ihn gerne in der Premier League sehen. An sowas will ich jetzt erst ehrlich gesagt gar nicht denken. Ich hoffe, er auch nicht. Das ist einfach eine geile Geschichte. Und das ist nicht der typische Aufsteiger, und das ist aber auch nicht der untypische Aufsteiger. Also das ist auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt so Wolverhampton Wanderers, die 70 Millionen in die Hand bekommen in Liga 2 und aufsteigen, weil sie einfach krank sind, sondern was ich nicht kritisieren will, ja, jeder wie er, alles gut, ich bin da völlig offen. Fand Wolverhampton auch mega spannend, find's immer noch. Aber das ist ein jemand, der mit wenig finanziellen Mitteln oder überschaubaren finanziellen Mitteln einfach was Gutes gemacht hat. Ja, ist einfach nur ein gutes Fußballteam gezaubert. Und es ist nicht mit großen Transfers, sondern es ist damit, dass er einfach Spieler genommen hat, wo er glaubt, die passen, und denen erklärt hat, was er noch ganz gern von ihnen sehen will. Und jeder einzelne wurde 73.000% besser. Und das ist das, was ich sehe. Das ist ein Team, das auch nicht gleich in der Gehaltstabelle in der Premier League auf Platz 7 sein wird. Das ist auch kein Team, das in der Transferbilanz wahrscheinlich gleich auf Platz 7 der Premier League dann sein wird. Da wird schon was passieren, glaube ich, aber jetzt nicht die Welt. Und ich finde es einfach ein mega spannendes Projekt. Der Name Leeds ist einfach unglaublich groß, und das ist eine ganz andere Dimension als die Bournemouths und was hatten wir in der letzten Saison noch? Norwich und wie auch immer, mit Respekt an alle, ganz, ganz klar, aber Leeds ist einfach eine Liga, die war, muss man überlegen, die waren mal über Arsenal eine Zeit lang mal, ja, die waren ganz über diesen, über, weit über Tottenham.
Dann Rabbi-Team war,
die waren weit über Tottenham, die waren weit über und so weiter, also das ist ein absolutes Spitzenteam, nicht mehr in unserer Zeit, das ist ganz, ganz klar, aber in die Dekade davor waren die Champions League Halbfinale, also worüber reden wir?
Ja, also, ja, Don Revy's
Dirty Leeds. War Pep Guardiola mit City schon im Halbfinale der Champions League? Ich glaube nicht, gell? Viertelfinale warst du drum, oder?
Ich glaube, er war jetzt dabei. Also, gut, da bin ich ganz sicher.
War
ja,
auch
gut,
natürlich aber, eine ja, andere Zeit.
Aber, genau, aber ja, klar. Also Don Revy's Dirty Leeds.
Schau mal.
Dann David O'Leary's Boys quasi, die es gepackt haben ins Halbfinale der Champions League. Also, ich glaube, es ist auch völlig unerheblich, ob das Teams geschafft haben oder nicht geschafft haben, die höher einzustufen sind oder Meister
geworden
sind.
Nein, aber ja, klar.
Anyway, also. Das ist, glaube ich, auch völlig wurscht. Wir sind auch schon weit fortgeschritten, deswegen würde ich es ganz gerne dabei bewenden lassen. Leeds-Fans werden den Satz, den ich jetzt gleich prägen werde, verstehen. Jahrelang, genau 16 Jahre lang, lief alles gegen Leeds United, und jetzt sind sie endlich zurück in der Premier League. Sie sind zu Hause angekommen. Ich glaube, das ist unser aller Gefühl. Da gehören sie hin in die Premier League. Und die große Frage wird sein, bleibt Bielsa oder bleibt er nicht? Leeds ist jedenfalls angekommen zu Hause in der Premier League, und das war eure etwas mehr als substanzielle Stunde. Die war, glaube ich, heute sehr, sehr voll, Episode 32. Genau. Und die abschließenden Worte darfst du.
City war nicht im Halbfinale. Mit Guardiola, nur Viertelfinale. Aber ich wusste es doch noch. Ich habe es doch gelesen. Okay, das war's. Vielen, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich habe heute mein 7. Spiel in den letzten 10 Tagen. Insgesamt wären es 8 in 11. Am Wochenende dann noch einmal den Abschluss. Premier League is running hot. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Der Championship, was hast du morgen? Brentford gegen?
Barnsley.
Gegen Barnsley. Also Championship am Mittwoch. Also hört uns zu. Wird lustig. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. vielleicht die beste, also inhaltlich die vollgestopfteste Stunde ever.
Und wir haben noch,
Themen für 17.
Gedroppt.
Ja, wir haben noch Themen für 17. Also viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, es war geil. Für uns war es auf jeden Fall die inhaltlich beste Folge seit Ewigkeiten. Viel Spaß und bis bald.